Deutschlandfunk, Marktplatz.
Es gibt Menschen, die können gar nicht mehr anders, als ständig das Neueste haben zu wollen. Vor allem das Smartphone ist ja weit mehr geworden als nur ein Kommunikationsmittel. Es ist Statussymbol und modisches Accessoire zugleich. Und so kommt es, dass die Modellwechsel mittlerweile rasant schnell gehen. Doch muss es immer wieder der oder das neueste Handy, Tablet oder PC sein? Oder wäre weniger nicht genug, vielleicht sogar mehr fürs Geld? Darum geht es heute im Marktplatz, um die Frage Schnäppchen oder Risiko, PCs, Tablets oder Smartphones gebraucht kaufen. Durch die Sendung begleitet sie heute aus unserem Berliner Funkhaus Manfred Kläuber. Und um ihre Fragen rund um gebrauchte IT kompetent beantworten zu können, habe ich mir natürlich Verstärkungen eingeladen. Und zwar Stefan Ebelt aus Berlin. Er ist Vorstandsvorsitzender des Reuse e.V., einem gemeinnützigen Verein, der sich mit gebrauchter IT beschäftigt. Hallo, Herr Ebelt.
Guten Morgen.
Peter Knaack ist bei uns von der Stiftung Warentest. Er ist Redakteur für Themen rund um die IT. Hallo, Herr Knaack.
Einen schönen guten Morgen auch von mir.
Und Friedhelm Keimeier, er ist stellvertretender Leiter Umweltrecht und Governance beim Öko-Institut e.V. hier in Berlin. Hallo, Herr Keimeier.
Guten Morgen.
Es ist kein einfaches Geschäft, das mit der gebrauchten IT, denn in der IT-Branche und bei der Unterhaltungselektronik kommt es ja vor allem auf eines an, auf Aktualität der Produkte. Kunden suchen oft nach dem Neuesten vom Neuen, also nach dem letzten modischen oder technologischen Schrei, der das Handy zum Beispiel dann auszeichnet. Das Smartphone als ständiger Begleiter ist ja auch so etwas wie ein Statussymbol, das Modernität verkörpert. Gebrauchte Geräte erscheinen da aber eher wie Produkte wie für Leute von gestern. Dass das nicht stimmt, das hat unsere Autorin Stefanie Kowalewski ganz schnell in Erfahrung gebracht.
Georg Trüber von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät allen, die ein neues Smartphone, Notebook oder Tablet kaufen wollen, sich genau zu überlegen, was man mit dem Gerät wirklich machen möchte. Denn
vieles von dem, was so ein Gerät kann, das nutzt man oft gar nicht. Und wenn man dann wirklich bewusster rangeht, dann wird man oftmals feststellen, es geht auch eine Stufe niedriger.
So macht das auch Birgit Diermann. Fast immer, wenn sie etwas Neues braucht, schaut sie erst, ob es das nicht auch gebraucht zu kaufen gibt. Sie findet, was bei Kleidung geht, das geht auch bei Notebooks und Smartphones.
Ja, mein letztes war auch schon gebraucht und general überholt, weil ich, glaube ich, am liebsten nur noch gebraucht kaufen möchte. Mit der Erfahrung, dass viele Sachen einfach noch so gut sind, dass es völliger Quatsch ist, dafür wahnsinnig viel Geld auszugeben.
Da hat sie völlig recht, meint Georg Trüber. Denn IT-Geräte verlieren rasant an Wert.
Man sollte schon davon ausgehen, dass gerade im technischen Bereich sehr schnell ein großer Preisverfall stattfindet. Wer zum Beispiel ein Handy sich ausguckt, was vielleicht schon 2 Jahre alt ist, wo es vielleicht schon 2 neue Modelle gibt, dass man da 50% und mehr sparen kann.
Angesichts der hohen Neupreise vieler IT-Geräte können die sogenannten Refurbished-Angebote, also general überholte Geräte, eine echte Alternative sein. Und das sogar bei oft vergleichbarer Ausstattung und Leistung. Das gilt gerade für PCs und Notebooks. Sind die nicht älter als 5 Jahre, verfügen sie über oft vergleichbare Prozessoren, Arbeitsspeicher und Festplatten wie Neugeräte. Gebrauchte IT-Hardware gibt es bei Privatanbietern oder darauf spezialisierten Händlern, online und auch im Shop in der Fußgängerzone. Rein juristisch bietet der Kauf beim Händler mehr Sicherheit als ein Handel unter Privatleuten, sagt der Verbraucherschützer.
Beim Händler habe ich eine Form von Gewährleistung. Wenn das Gerät kaputt geht, auch das Gebrauchte, dann muss der Händler reparieren oder wenn das nicht klappt, muss er mir eventuell das Geld zurückgeben. Bei Privatleuten ist das anders. Die dürfen diese Gewährleistung ausschließen. Viele machen das auch und dann ist das Risiko, wenn später mal was kaputt geht, natürlich bei mir.
Einen kritischen Blick sollte man auf die typischen Schwachstellen gebrauchter Geräte werfen. Beim PC ist das vor allem die Festplatte. Bei mobilen Geräten sind es Display und Akku. Bei noch recht jungen Gebrauchten kann es sich sogar lohnen, einen ganz neuen Akku einzusetzen, wenn der sonstige Zustand noch top ist. Was äußerliche Gebrauchsspuren angeht, ist es eine Geschmacksfrage, welche Macken einen stören. Kratzer am Gehäuse oder kleine Pixelfehler im Display etwa sind zwar nicht schön, mindern aber die Funktion kaum.
Wichtig ist immer darauf zu gucken, was der Händler in die Beschreibung reingibt, also ob es eben general überholt ist oder ob er das vielleicht auch beschreibt, da sind irgendwelche kleineren Macken drin. Da muss man hinterher darauf achten, dass die Beschreibung und das, was man bekommt, auch möglichst übereinstimmt.
Wenn dann auch noch alle nötigen Zubehörteile wie Ladekabel, Netzstecker und so weiter dabei sind, dann schont man nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die Umwelt, sagt Georg Trüber.
Also es ist ganz sicher eine sinnige Idee für einen selbst, aber auch für die Umwelt, dass man Geräte, die ihren Dienst tun, weiter nutzt.
Denn so werden Ressourcen wie seltene Erden, Wasser und Strom eingespart. Und das ist für Birgit Diermann Motivation genug.
Gebraucht kaufen ist für mich einfach Zeichen der Zeit. Bevor es in die Tonne geht, finde ich das genau richtig.
Ja, gebraucht kaufen ist ein Zeichen der Zeit. Sehen Sie das auch so, Herr Ebelt?
Das kann ich bestätigen. Wir haben ja unsere Mitglieder, die auch Technik verkaufen. Und wir sind immer erstaunt, dass die Leute immer noch nicht wissen, man kann auch gebrauchte IT-Technik gebraucht kaufen. Und der Unterschied der Technik ist also zu den neuen Geräten heutzutage kaum mehr spürbar. Weil was machen wir alle? Internet, E-Mail und Surfen. Wir haben auch noch ein Fotoarchiv auf dem Rechner. Die Kapazitäten geben es her. Aber großartige Rechenaufwände haben wir ja nicht mehr. Also die heutigen Geräte, die wir verkaufen, sind 2 bis 4 Jahre alt. Und schon die Geräte sind so gut ausgerüstet, dass man eigentlich alles mitmachen kann.
Mhm. Herr Kaimeier, die Kundin hatte ja den Öko-Aspekt bei der Aufzählung ihrer Beweggründe ziemlich in den Vordergrund geschoben. Ist das berechtigt, dass man sagt, das ist wirklich ein Beitrag für die Umwelt, wenn man gebrauchte IT kauft?
Ja, da hat sie völlig recht. Aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes ist es wichtig, dass man Geräte möglichst lang nutzt. Wir haben im Öko-Institut im Auftrag des Umweltbundesamtes mal Vergleichsrechnungen angestellt. Was das ist, ob ich ein neues energieeffizientes Gerät kaufe, ob das dann besser für die Umwelt ist oder ein anderes, was vielleicht ein bisschen schlechter ist. Von der Energieeffizienz, wie sich das auswirkt, von der Treibhausgasbilanz, von der Energiebilanz. Und es ist so, dass man den neuen Laptop, auch wenn er energieeffizienter ist, einige Jahrzehnte nutzen müsste, um die umweltschädlichen Auswirkungen der Herstellung des Laptops wieder reinzukommen in die Umweltbilanz.
Also es kann durchaus besser sein, eben halt Produkte länger zu nutzen. Peter Knaack, Sie testen ja normalerweise bei der Stiftung Warentest aktuelle Produkte für die Konsumenten. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Schon mal gebrauchte Geräte getestet?
Ja, reihenweise gekauft persönlich. meine eigenen Erfahrungen sind genauso auch, wie Herr Ebelt das zum Beispiel gesagt hat, gerade Firmen sondern ihren Bestand an Notebooks ziemlich häufig aus, also ziemlich schnell aus. Das sind Geräte, teilweise, ich habe ein Notebook mal gekauft, das hatte 8-mal ist das benutzt worden, also 8 Ladevorgänge vom Akku. Das war praktisch brandneu, 3 Jahre alt. Was wir jetzt unlängst gemacht haben, April bis Juni lief so eine Umfrage bei uns, wie denn die Zufriedenheit von Kunden mit ihren Geräten ist, Smartphone, Laptop, Fernseher. Und auch da zeigt sich, also Laptops werden im privaten Bereich doch relativ lange gebraucht, üblicherweise 7 Jahre so. Da sind die Firmenrückläufer aktueller und tatsächlich auch besser zu empfehlen. Und es hat sich natürlich auch gezeigt, dass es Marken gibt, wo es sich lohnt, auch gebraucht zu kaufen und welche, die man im Grunde auch schon als neue weglegen sollte. Was wir bei unseren kurzen Tests nicht merken, aber eben durch die Umfrage dann rausgekriegt haben.
Bei den gebrauchten Geräten, wenn ich mich jetzt entscheide, ich kaufe mir ein gebrauchtes Gerät, wie finde ich da eigentlich Angebote? Also bei Neugeräten ist es klar, da gehe ich in eine Elektronikmarke oder gucke eben halt bei den einschlägigen Online-Händlern. Aber bei den gebrauchten Geräten, Herr Ebelt, erscheint mir das ein bisschen schwieriger, da Angebote zu finden.
Das ist in der Tat ein bisschen komplizierter. Man guckt sowieso erstmal ins Internet. Man guckt natürlich zuerst ins eBay. Wir haben da nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil wir die Geräte ja dann kriegen, die der Kunde bei eBay kauft. Und die kriegen wir dann auch ziemlich schnell, nachdem er sie gekauft hat. Man muss dann vielleicht schon mal gucken nach gebrauchter IT, gebrauchtes Notebook. Und dann kommen auch die, sagen wir mal, die Shops und die ganzen Fachhersteller oder die Aufarbeiter, die natürlich auch Internetseiten haben und die auch im Internet vertreten sind. Und an die Adressen sollte man sich dann wenden. Meistens haben die auch Filialen, sind nicht nur in Berlin, sind vertreten in ganz Deutschland. Und die haben meistens noch lange Kenntnisse, weil die ja auch die Geräte aufmachen, reparieren, refurbischen, aufrüsten und so weiter.
Das hört sich fast so an, als wenn man bei diesen Läden dann auch ein bisschen mehr Service tatsächlich erwarten kann.
Das ist korrekt, ja. Also da kann ich nur empfehlen, gehen Sie dahin. wenn Sie da ein Problem haben, selbst wenn Sie da nicht was gekauft haben, dann hilft man Ihnen immer weiter, weil die Leute kennen sich mit diesen Geräten aus.
Herr Knack, Sie haben eben gesagt, dass die Geräte, die dort im gebrauchten Verkauf sind, Geräte sind, die meist aus Unternehmen kommen, die nicht so lange mit einem Gerät arbeiten. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Woher kommen diese Geräte? Und wie viel Zeit muss man sozusagen abstreichen, dass die Geräte schon in Gebrauch waren und vielleicht auch an technologischer Weiterentwicklung verloren haben?
Also meine Erfahrung ist, dass die so um die 3 Jahre alt waren. Das hat ja Ebelt auch gesagt, 2 bis 4 Jahre. Das ist so der Rhythmus, in dem die Geräte in den Firmen abgeschrieben sind und dann wieder rausgehen. Und wenn ich jetzt mal so gucke, was hat sich in den letzten Jahren gerade im Bereich der Computer an Anforderungen so entwickelt, bin ich genau auch bei dem, wie wir es hier schon gesagt haben, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Ein 3 Jahre altes Notebook ist absolut auf der Höhe der Zeit für das, was man macht, es sei denn, man ist Gamer. Aber über diese spezielle Nutzergruppe müssen wir jetzt ja nicht reden. Für den normalen Gebrauch ist das absolut okay. Und meine Erfahrung bei den, das waren dann hier natürlich Berliner Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Firmen Ausstattung zurückzunehmen, aufzuarbeiten, zu verkaufen, war es auch immer so, dass die erstmal über diese Geräte rein sehr genau wussten, auch wussten, wie man die aufrüsten kann. Also vor Jahren, als die SSDs neu waren, die Festplatten ohne bewegte Teile, das war ja der Turbo überhaupt, die wussten eben auch, welche kann ich da einbauen, haben mir das auch gleich gemacht für einen wirklich fairen Preis. Das ist etwas, was ich, wenn ich zu Saturn oder Mediamarkt gehe, per se nicht kriege, weil die nur Neuware über die Bühne schieben. Da bin ich beim Fachhändler und da kann ich auch nur eine Lanze für brechen.
Wenn ich gebrauchte Computer kaufe, dann brauche ich ja nicht nur die Hardware, Herr Kallmeier, sondern auch die Software. Bei Software habe ich immer die Frage, ist das eigentlich legal, wenn da auf einem gebrauchten Computer mir auf einmal die Software mitverkauft wird? Weil Software ist ja meistens gar nicht kaufen, sondern nur die Erlaubnis, sie nutzen zu dürfen. Wie funktioniert das bei gebrauchter Ware?
Also das ist so, dass der Kaufgegenstand ja dann im Ganzen verkauft wird. Und meines Wissens ist so, dass dann immer diese Rechte mitverkauft werden und die Händler auch dann diese professionellen, aufbereiteten Händler das auch mitgeben, die Lizenzen jeweils und die mit dabei sind an dem Ding. Sonst würden sie es auch nicht mitverkaufen.
Das ist auch etwas, worauf man achten muss, Herr Ebel, dass wenn man eben halt Computer gebraucht kauft, dass man dann auch die entsprechende Lizenz dazu kauft. Ist das die Originallizenz, die der Erstbesitzer mal gekauft hat?
Das ist die Originallizenz. Die Lizenz ist, also bei Windows ist es so, die Originallizenz ist mit dem Gerät verbunden und Sie können die Software auch wieder installieren, weil die Lizenz mit dem Rechner verbunden ist. Sollten Sie eine Platte austauschen, dann können Sie diese Lizenz auch wieder eingeben, dann muss es auch wieder funktionieren. Bei anderen Programmen sieht es anders aus. Wenn wir da also an Office-Programme denken, die ein Kunde gekauft hat und er verkauft sein Gerät, die darf natürlich nicht mitgegeben werden. Also alles, was gekauft ist, was nicht Open Source ist, darf nicht mitgegeben werden. Es sei denn, der Kunde verkauft auch noch das Office-Programm, schreibt es mit auf die Rechnung, dann ja.
Herr Knack?
Da ist dann wieder der Unterschied zwischen ich kaufe von privat und ich kaufe eben einen Firmenrückläufer. Die Firmenrückläufer sind üblicherweise platt gemacht, die Festplatten, eine Systemwiederherstellung gelaufen, die sind im Werkszustand. Und was ich dann vielleicht kalkulieren muss, ist, viele Firmen haben so lange wie es ging an Windows 7 festgehalten. Wir haben jetzt inzwischen Windows 10. Das ist eine Frage der Sicherheit auch. Wie lange wird das Betriebssystem mit Sicherheitsupdates versorgt und wie robust ist es gegen Angriffe von außen. Das wäre vielleicht mit zu bedenken, wenn ich ein Windows 7 Notebook kaufe, ob ich vielleicht dann doch das Geld ausgebe, das kostet jetzt ja auch kein Eckhaus, mir eine Windows 10 Lizenz tatsächlich real zu kaufen bei Microsoft und das dann womöglich auch vom Händler gleich aufspielen zu lassen, das ist üblicherweise als Serviceleistung auch drin.
Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass zumindest im professionellen Gebrauchthandel sozusagen die Geräte meistens aus großen Unternehmen kommen. Was kann man zu der Qualität der Geräte sagen? Also PC ist ja heute ein Allerweltsding und von vielen PC weiß man, dass das eben halt Blechkisten sind, die irgendwo herkommen. Wie sieht das aus mit den Geräten, die auf dem Gebrauchtmarkt sind?
Also die Geräte, die unsere Mitglieder verkaufen und die auch die Fachhändler dann verkaufen, kommen ja von großen Firmen, von großen Aufarbeitern. Und die haben dann meistens auch Verträge mit großen Firmen, also großen Versicherungen, großen Konzernen. Und die sagen dann in der Regel, nach 3 bis 4 Jahren mustern wir aus, kriegen neue Lieferungen. Und die Großhändler nehmen diese Geräte auf, arbeiten die auf und wir sagen, wir machen die platt, richtig. Und wenn gewünscht, wird das Betriebssystem schon mal vorinstalliert. Und dann werden die Geräte an kleinere Shops oder auch an Unternehmen, an Mittelständler verkauft.
Mhm. Wie steht es wirklich um die Qualität? Sind das dann hochwertige Geräte, die man da kaufen
kann? Ja, die Qualität ist erstklassig, weil die Firmen nur die besten Geräte kaufen. Das ist bei PCs so, das ist aber vor allen Dingen auch bei Notebooks so. Weil wenn ein Admin 2.000 bis 5.000 Geräte administrieren soll und sehr viele Leute haben die nicht mehr, dann möchte der nicht jede Woche zu 100 Leuten rennen und da irgendwas puzzeln müssen. Deshalb sind die Geräte von höchster Qualität, von bester Qualität. Und wenn man so ein Gerät draußen als normaler Kunde kaufen würde, ein Notebook zum Beispiel von Dell oder Lenovo, dann müsste man da schon Größen anlegen von 2.000 bis 3.000 Euro. Wenn wir die aber dann nach 2 bis 3 Jahren bekommen, dann können wir die auch schon für 1.000 Euro verkaufen wieder, weil das ist dann der Wert.
Also da besteht schon die Möglichkeit, der Knack viel Geld zu sparen?
Absolut. Und damit einhergeht natürlich auch genau dieser Umweltgedanke. Ich selber nutze auch MacBooks und habe die immer 7 Jahre in Benutzung, ehe ich sie aussondere. Und ich weiß, dass die, also selbst mein erstes läuft heute noch bei einem Musiker, der eben die Schnittstellen, die damals drin waren, auch noch braucht und damit auf die Bühne geht und seine Konzerte macht. Also da bin ich auch ein bisschen glücklich damit, das nicht weggeworfen zu haben, sondern ein Gerät zu haben, das eben jetzt inzwischen schon 14 Jahre läuft. Das ist unglaublich.
Herr Kreimeyer, wenn man einen geregelten Markt hat, wo professionelle Akteure unterwegs sind, die eben halt zum Beispiel gebrauchte Geräte aufarbeiten, dann gibt es natürlich auch Regeln, was Garantie bzw. Gewährleistung angeht. Aber wenn es in den privaten Bereich hineingeht, kann es schon ein bisschen schwieriger sein. Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, man sollte immer darauf achten, dass man auf jeden Fall Sicherheit hat, wenn mal was kaputt ist?
Also man muss ja jetzt sehen, also im gewerblichen Bereich, da haben wir immer auch die Gewährleistung, das ist auch dabei, auch bei gebrauchten Produkten, und die kann beschränkt werden auf von 2 Jahren bei Neugebrauch, aber man kann sie dann reduzieren auf 1 Jahr bei gebrauchten Geräten, und nebendran geben auch viele Händler aber auch Garantien, die auch teilweise 1 bis 3 Jahre sind bei diesen professionellen Händlern. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, und das scheuen natürlich Privatnutzer, und die werden dann die Sachmängelgewährleistung ausschließen, und das können sie auch unter privaten. Von daher ist dort eine geringere Möglichkeit, aber auch, das heißt, es ist sicherer, wenn man über diese Händler geht, aber auch die Privaten müssen natürlich, muss man sagen, diese Rechner, ist es auch sinnvoll, wenn die eine weitere Nutzung zugeführt werden, und die sind oft dann auch günstiger, und dass man es auch gut, wenn man die trotzdem auch kauft.
Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Schnäppchen oder Risiko, PCs, Tablets oder Smartphones gebraucht kaufen. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber, und wir wollen weiter darüber sprechen, welche Vorteile der Gebrauchthandel von IT haben kann. Ihre Fragen dazu beantworten Stefan Ebelt vom gemeinnützigen Verein Reuse e.V., Peter Knack von der Stiftung Warentest und Friedhelm Kaimeyer vom Öko-Institut. Ich persönlich habe ja die schlechte Angewohnheiten, die abgelegten Geräte, die ich so in meinem Leben alle angesammelt habe, dann im Keller zu horten. Und ich frage mich natürlich, woher kommen eigentlich die gebrauchten Computer? Da haben wir gerade auch ein bisschen drüber geredet. Woher kommen die Handys und die sonstigen IT-Geräte, wenn ich persönlich sie und vielleicht auch andere Privatleute gar nicht erst ausmisten? Und was passiert mit ihnen, bevor sie weiterverkauft werden? Stefanie Kowalewski hat sich das in der Essener Filiale des gemeinnützigen Unternehmens AFB angesehen. Die IT-Recycling-Firma beschäftigt besonders viele Menschen mit Behinderung.
Das Lager und die Werkstatt hier in der Essener Filiale sind gut gefüllt.
Hier warten hunderte generalüberholte Computer, Notebooks, Tablets und Smartphones namhafter Hersteller auf einen neuen Besitzer.
Die Geräte, die wir bei uns verkaufen, sind zum Großteil Businessgeräte,
sagt Christoph Mohren, Leiter der Aufarbeitungsabteilung.
Die kommen halt von den großen Firmen und wenn man das vergleicht mit normalen Konsumerngeräten, von der Qualität ist es schon was anderes, es ist langlebig.
In der Regel sind die Produkte mit hochwertigen und leistungsstarken Komponenten ausgestattet. Wenn Großunternehmen wie ThyssenKrupp, Siemens oder Otto ihre Mitarbeiter mit neuen IT-Geräten ausstatten, landen die Vorgängermodelle beim Recycling. Die gebrauchten Notebooks und Handys sind dann zwischen einem und 5 Jahren alt.
Das heißt nichts. Die alten Geräte, die wir von unseren Partnern abholen, die sind immer noch gut und funktionieren noch genauso. Sie haben sicherlich noch die nächsten 5 Jahre damit Spaß.
Damit das so ist, werden die gebrauchten Geräte refurbished, also general überholt und instand gesetzt. Es beginnt mit der Löschung aller Daten.
Die wird auch für jeden Datenträger, der mit in einem Gerät steckt, durchgeführt. Jeder Datenträger bekommt ein einzelnes Zertifikat. Sollte ein Datenträger aufgrund eines Defektes mal nicht gelöscht werden können, dann wird das dem Schredder zugeführt und der Datenträger wird vernichtet.
Dann werden die Geräte mit Druckluft ausgepustet, um sie vom schädlichen Staub zu befreien und defekte Teile werden ausgetauscht, erzählt Julian Kranz, einer der schwerbehinderten Mitarbeiter bei AFB. Gerade scannt er die Etiketten von fast fertigen Computern.
Also Windows-Lizenzen buchen, dann habe ich die Geräte vorher noch aufgerüstet und halt installieren. Eine neue SSD eingebaut und Arbeitsspeicher.
Auch individuelle Kundenwünsche werden erfüllt, betont Christoph Mohren. Und er räumt mit einem Vorurteil auf, dass gebrauchte PCs nichts für anspruchsvolle Computerspielfans seien.
Wir verkaufen unter anderem auch PCs, die fürs Gaming geeignet sind, mit aktuellen Grafikkarten. Es muss jetzt nicht unbedingt der neueste PC sein. Man kann auch nur eine neue Komponente einsetzen oder auch natürlich gebrauchte Komponenten nutzen und kann damit auch auf Höchstleistung spielen.
Ganz gleich, für welchen Bereich man das gebrauchte Elektrogerät nutzt. Am Ende der Kette tragen PC, Tablet und Co. den Titel gebraucht wie neu.
Also es ist vergleichbar mit einem Neugerät. Sie haben eine ganz normale Microsoft-Lizenz, können damit ganz normal arbeiten. Sie bekommen standardmäßig 1 Jahr Gewährleistung von uns, können es auch bis zu 3 Jahre erweitern. Also sie haben auch quasi die Garantie, die natürlich für viele auch wichtig ist.
2/3 der so aufbereiteten IT-Hardware landet tatsächlich wieder im Shop. Der Gedirrmann kauft, wann immer es geht, gebrauchte statt neue Dinge. Sie hat sich für ein etwa 2 Jahre altes, leistungsstarkes Notebook entschieden. Mit 320 Euro liegt es eher in der gehobenen Preisklasse. Und doch ist es preiswert, findet sie.
Ja, ich habe einmal im Netz geguckt, wie so der Neupreis war. Also neu hätte er gekostet irgendwas um die 1600. Ich finde, das ist für mich ein guter Deal und ich mache das jetzt.
Alleine bei AFB wurden im vergangenen Jahr mehr als 360.000 IT- und Mobilgeräte general überholt. Das lohnt sich vor allem für die Umwelt, betont Julian Kranz, der in der Essener Filiale seit 6 Jahren IT-Geräte aufarbeitet.
Macht mir richtig Spaß. Das Nachhaltige, dass die halt wiedervermarktet werden.
Was nicht gut genug für den Wiederverkauf ist, wird recycelt. Brauchbare Teile werden ausgebaut und wertvolle Rohstoffe gewonnen, bevor der Rest im Müll landet.
Noch ein Hinweis zur Transparenz in eigener Sache. Auch Deutschlandradio gibt seine gebrauchten Computer an diese Firma ab. Das war aber für den Bericht selbst und für die Auswahl des Beispiels überhaupt nicht von Relevanz. Das hat das nicht beeinflusst. Ja, in dem Bericht wurde klar, dass die Computer, bevor sie tatsächlich dann wieder aufgearbeitet werden, erstmal die Daten gesichert werden und alle Daten vernichtet werden. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Wenn man jetzt selber sich überlegt, ob man seinen gebrauchten Computer irgendwie abgibt oder weitergibt, dann muss man genau darauf achten, dass man den Computer befreit von allem dem, was persönlich ist und das ziemlich viel herebelt, oder?
Ja, da ist es mit einem einfachen Format nicht getan, weil da wird nicht viel gelöscht, außer die Information, dass das Verzeichnis nicht mehr da ist, aber die Informationen stehen auf der Festplatte. Man muss also schon andere Tools anwenden, dass es auf dem Notebook oder auf dem PC dann wirklich gelöscht ist. Das machen auch die Aufarbeiter wie AFB oder wie unsere anderen Mitglieder. Und da werden dann die Platten 1 bis 2, 3 Mal überschrieben, um sicher zu sein. Eigentlich reicht auch schon einmal. Das Verfahren ist bei den SSDs genauso. Da werden die Platten auch gelöscht. Jede Zelle wird überschrieben. Und dann kann man ziemlich sicher sein, dass man das Gerät auch wieder im Ursprungszustand hat. Bei den Smartphones sieht es ein bisschen anders aus. Da sind ja auch Speichermedien drin. Die kann man auch löschen, aber es gibt natürlich personalisierte Informationen, die dem Gerät sagen, ich gehöre diesem Benutzer, der mich das erste Mal gekauft hat. Und da ist es äußerst schwierig unter Umständen, auch diese Information wieder rauszubekommen. Wenn das nicht funktionieren sollte, wenn da keine Tools greifen, wenn es nicht funktioniert, dann müssen die geschrottet werden, auch wenn sie nur 2, 3 Jahre alt sind.
Da würde ich mir ja als Privatperson wünschen, meine Herren, es gäbe einen Dienstleister, der all das für mich professionell macht. Gibt es das, Peter Knack?
Ich kenne keinen, also außer man geht eben zu irgendeinem professionellen Aufkäufer, der das tut. Aber wenn ich jetzt das privat weiterverkaufen will, mein Smartphone oder meinen Computer, dann bin ich da doch auf mich alleine gestellt, nach meiner Erfahrung. Und kann auch, also ich will das jetzt nicht in Frage stellen, aber es gibt beim Notebooks habe ich seit einigen Jahren immer die Möglichkeit, den auf Werkszustand zurückzustellen. Das ist schon ein relativ hoher Grad an Sicherheit, den im Grunde nur noch professionelle, böswillige Hacker dann auch so weit wieder rückgängig machen können, dass sie meine Informationen rausholen. Das ist für den Otto-Normalverbraucher nicht ganz so greifbar. Und bei Smartphones ist das ähnlich. Auch dort habe ich die Rücksetzanweisung. Und ich denke, so untereinander, wenn wir jetzt nicht uns vom Nachrichtendienst oder so verfolgt fühlen, sollte das auch genügen. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Einfach so aus der Hand geben, ist einfach blöd.
Thorsten Füg hat uns angerufen aus Dortmund. Hallo, Herr Füg.
Hallo, Herr Kläuber. Schönen guten Morgen, die Herren.
Herr Füg, Ihre Frage.
Meine Frage. Ich habe vor 15 Monaten ein gebrauchtes Smartphone für meine Tochter auf eBay erworben, bei einem Verkäufer, der eine Gewährleistung von 24 Monaten ausgelobt hatte. Nach 13 Monaten hat das Smartphone den Dienst eingestellt. Wir haben es zur Reparatur unter der Gewährleistung eingeschickt. Der Verkäufer schickte uns daraufhin Fotos, die beweisen sollten, dass wir Manipulation am Gerät vorgenommen hätten. Zudem hat er noch eine Stellungnahme seines Technikers beigefügt, dass das Gerät mit den von dem Techniker gefundenen Fehlern gar nicht erst hätte funktionieren können. Die Frage, die ich nun habe, ist, wir haben das Smartphone natürlich nicht aufgemacht, wir wollten nicht unsere Gewährleistung gefährden. Welche Möglichkeiten habe ich mich gegen einen Verkäufer, der mit seinen Behauptungen, wir hätten nun das Gerät manipuliert, seine Gewährleistung aushebeln möchte? Die zweite ist, was müsste ich zukünftig beachten, um gegebenenfalls diese Chancen besser aufrechtzuerhalten auf Gewährleistung?
Ja, da muss man jetzt vielleicht auch nochmal erst darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich oder wie sind die konkreten Regelungen für die gesetzliche Gewährleistung. Das ist ja nicht so, dass diese 2 Jahre unbedingt einen Schutz über die ganze Zeit für alles abdecken, sondern irgendwann dreht sich sozusagen auch die Beweislast um, oder Herr Kaimeier?
Ja, also ganz wichtig ist immer, dass man auch getrennt erstmal begrifflich, ist es gesetzliche Gewährleistung oder ist es eine Garantie, die gesondert ausgesprochen wird. Und die gesetzliche Gewährleistung sagt eben, dass es im Gefahrübergang, wo es übergeben wurde, dass es da mangelfrei ist. Und wenn dann später was eintritt, dann ist es erstmal so, dass das nicht automatisch erfasst ist. Und dafür gibt es eben die gesondert daneben geltenden Garantien, die dann eben noch geben. Und das ist jetzt die Frage, war es damals schon richtig und okay, als es übergeben wurde. Und die ersten 6 Monate bei einem gekauften Produkt wird es vermutet, dass es damals war. Und das wird jetzt auch übrigens, kurzer Ausdruck, wird demnächst verlängert, die Frist auf 1 oder 2 Jahre. Das ist EU-rechtlich vorgegeben. Da kann sich Deutschland entscheiden, ob sie das auf 2 Jahre verlängern, diese Beweislastumkehr, oder auf 1 Jahr. Da muss man, glaube ich, Druck machen, dass es auf 2 Jahre kommt. Aber vom jetzigen ist, wie gehen wir damit um? Wie können wir das machen? Und da ist in den Einzelfällen, also kann man nur sagen, A ist wichtig, natürlich hartnäckig bleiben, und das B ist natürlich auch für Einzelfälle, gibt es immer Beratung von Verbraucherzentralen in jedem Bundesland, die einem auch da weiterhelfen. Das ist oft nicht so einfach, jeden Fall so ohne die Schriftstücke und die Fälle zu kennen, zu beantworten.
Herr Knack?
Ich würde noch ansetzen, dass es eben immer gut ist, und da bin ich als Berliner mit 3 Millionen Leuten ringsherum in einer guten Situation, zu jemandem zu gehen, zu einem Händler zu gehen, der vor Ort ist, den ich also auch immer wieder erreichen kann, wo ich auch alleine, weil der eben über die Mundpropaganda und ich weiß, wo er wohnt, weder sowohl bei Privat als auch beim Händler, das dann eben direkt zu machen. Das ist im ländlichen Bereich schwerer, natürlich, aber das ist auch so eine Geschichte, das Internet holt uns die schönsten Schnäppchen von überall ran, und ich habe einfach Mühe, aufgrund der Distanz dann meine Rechte durchzusetzen, und ich sehe dem Verkäufer auch nicht in die Augen. Das ist so eine Geschichte, die wir früher mal ganz gerne gemacht haben, Geschäfte auf Handschlag und auf Vertrauen. im Internet habe ich da kein Anzeichen für, kein wirkliches. Ne?
Wir haben ja eben schon gehört, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Gewährleistung, das was gesetzlich vorgeschrieben ist, und Garantie. Bei Neuprodukten, Herr Ebelt, ist es ja oft so, dass ich zum Beispiel 3 Jahre Garantie mit Bring-in-Service oder weiß Gott was bekomme. Wie sieht es bei gebrauchten Geräten aus? Hätte der Herr Füg eine Chance gehabt, bei gebrauchten Geräten wirklich eine umfassende Garantie zu bekommen, die gar nicht erst nachfragt, sondern einfach sagt, wenn das Ding kaputt ist, wird es ausgetauscht. Fertig.
Naja, nun hat er ja gesagt, es sind 13 Monate. Da hat er nur gerade einen Monat Pech, weil bei 12 Monaten wäre es klar gewesen. Immerhin kommt dann aber noch der Fakt ins Spiel, den der Herr Knaack gesagt hat. Im Internet kann ich nicht so richtig eingreifen. Ich stehe tatsächlich nicht vor dem, kann denen das Gerät auf den Tisch knallen. Immerhin wäre noch die Möglichkeit, sich direkt mit dem Fachhändler ins Benehmen zu setzen oder, wenn es geht, auch an den Hersteller selber zu senden, wenn es gar nicht mehr anders geht.
Herr Kaimeier, die gesetzlichen Garantieregeln für gebrauchte Geräte, sind die unter dem Aspekt, dass man das Wiederverwenden von IT-Geräten benutzen sollte, ausreichend aus Ihrer Sicht oder müsste danach gebessert werden? Sie haben ja darauf hingewiesen, dass da Änderungen anstehen.
Ja, also es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir die Haltbarkeit von Produkten einfach auch stärken. Und zwar sind dort mehrere Punkte in Diskussion, die auch auf uns zukommen. Das eine ist eben die Beweislastumkehr, wo eben ganz konkret ab 2021 das deutsche Recht geändert werden muss und die Fristen verlängert werden müssen, aber auch die Gewährleistungsfrist insgesamt. Es gibt ja sehr viele Produkte, wo ich das von Anfang an nicht sehen kann. Ich kaufe beim Anfang, wenn ich das Produkt kaufe, eine Sache und nach 2 Jahren sind alle Rechte weg. Und es teilweise kann man es von Anfang an nicht sehen. Zum Beispiel die manipulierten PKWs. Den PKW soll 10 Jahre halten und nach 2 Jahren sind die Rechte einfach weg. Und da ist es ganz wichtig, dass man sagt, bei solchen verdeckten Sachen fängt die Frist erst später an zu laufen und die Frist wird verlängert. Und auch da wäre es ganz wichtig, da ist jetzt extra das geschaffen worden, also wenn diese Richtlinie umgesetzt werden muss, dann muss Deutschland hier nachlegen und da muss man, glaube ich, auch dranbleiben und fordern, dass diese Frist deutlich verlängert wird. So wie bei anderen Schäden und kaufrechtlichen Sachen ist 3 Jahre zum Beispiel ab Kenntnis und Ähnliches, dass man hier vorangeht. Wir hatten ein sehr langes Projekt jetzt, 3 Jahre beim Umweltbundesamt, wo wir viele rechtliche Strategien und Bausteine erarbeitet haben, wie man im Recht, also das Recht, den Rechtsrahmen verändern kann, um eben die Haltbarkeit und die Langlebigkeit von Produkten und das Produktdesign zu verbessern. Und diese Gewährleistungsfragen ist ein ganz wesentlicher Schritt, die auf uns zukommen werden auch. Mhm.
Frau Businski hat uns angerufen. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Ihre Frage.
Ja, bei mir geht's eigentlich in die andere Richtung. Ich möchte ein Gerät verkaufen und habe das aber noch nie gemacht. Wir nutzen unsere Laptops und so weiter immer sehr lange und dann lagern wir sie auch auf dem Boden. Ne? Da war das bisher immer sehr unsicher mit sensiblen Daten und so. Also haben wir die behalten. Jetzt habe ich mir einen Staubsauger gekauft, einen neuen, und als Goodie gab es eine Alexa dazu. Die habe ich natürlich nicht im Laden gelassen, sondern mitgenommen, und ein bisschen neugierig war ich auch, und ich habe sie also mit einer App installiert, ja, eine Einkaufsliste diktiert, und als ich die erste Idee hatte, die hört mir ja wirklich zu und vor allen Dingen antwortet sie, wenn ich gar nicht da bin, dachte ich, nee, das musst du sofort wieder loswerden. Also ich habe eine App installiert, ich habe die App auf dem Handy deinstalliert und ich habe eine Einkaufsliste diktiert und ein paar Musiktitel gehört. Kann ich die einfach weiterverkaufen, ohne dass alle meine Daten vom Handy auf dieser Alexa drauf sind?
Sehr gute Frage. Wer will antworten?
Ja, ja. Also erstens mal kann ich das nur begrüßen, Alexa wegzugeben. Klar wäre es besser gewesen, die im Laden zu lassen, aber ich spiele ja auch immer mal gerne und die Neugier entschuldigt das alles. Was Sie wissen müssen, ist, dass die Mitschnitte von Alexa, und wenn es eben nur diese eine Einkaufsliste ist, die Sie bewusst diktiert haben oder vielleicht auch unabsichtlich provozierte Mitschnitte, weil Alexa meint, das wäre angesprochen, das bleibt alles mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft, bei Amazon gespeichert. Da könnten Sie tatsächlich nur Amazon direkt anschreiben und sagen, bitte löschen Sie diese Sachen. damit wären die Daten weg aus dem Internet. Was Sie mit der Alexa-Box machen müssen, die Anleitung habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es gibt eine Möglichkeit, die tatsächlich auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, sodass alles, was auf der Box gespeichert ist, das ist ja insbesondere die Verknüpfung mit Ihrem Konto, gelöscht wird. Da gucken Sie einfach bitte nochmal bei Amazon in der Hilfefunktion, das sagen die ja tatsächlich, wie es geht, irgendeine Taste oder zwei Tasten 20, 30 Sekunden lang drücken. Das ist so der übliche Turnaround. Und dann ist die Box tatsächlich frei und geben Sie sie weg. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es jemanden gibt, der nicht so mit seinen Daten bewusst umgeht und Ihnen die auch noch abnimmt.
Aber dabei stellt sich ja die Frage, Herr Kaimeyer, entwickelt sich das eigentlich zunehmend zu einem Problem, dass eben halt Hardware und in Kombination mit Software und in einer festen Verbindung zwischen Hardware und Software sozusagen diese Geräte, die ja eigentlich nur Stahl und Elektronik sind, immer mehr zu einem persönlichen Ding werden, mit einer Verknüpfung, die man gar nicht mehr lösen kann?
Ja, also es ist so, dass es natürlich diesen Trend gibt, dass man diese persönlichen Konten nicht mehr runterkriegt. Das hatte ja schon Herrn Ebelt gesagt bei den speziellen Smartphones. Und ich hoffe dann immer, dass man eben das auch durch diese Funktion in zur Rücksetzung in den Werkzustand, dass man das auch hinbekommt. Ich hatte noch keinen Fall, wo das nicht geklappt hat. Aber diese Fragen gibt es natürlich. Und ganz wichtig ist, damit man eben auch dann Produkte auch weiter nutzen kann. Und dass es gibt auch viele Produkte, werden auch weggeschmissen aus solchen Softwareüberlegungen und Fragen, weil es keine Sicherheitsupdates mehr gibt, weil es dann zu schwierig wird, weil Betriebssysteme nicht mehr unterstützt werden und ähnliches, dass man hier auch den Druck aufrechterhält, dass diese ganzen Softwareunterstützung weiter gibt, damit man die Geräte länger nutzen kann, und auch da stehen gesetzliche Änderungen an, dann im Rahmen auch von dieser Reform 2021.
Das hat man ja insbesondere bei Android-Geräten immer gehört, dass es eben halt für ältere Android-Geräte überhaupt keine Updates gibt oder keine Softwarepflege von den Herstellern, dass die einmal bespielt werden mit dem Betriebssystem und dann werden sie schlichtweg unsicher, weil da viele Fehler drin sein können, die gar nicht behoben werden, oder Peter Knall?
Ja, das ist richtig. Also das Erste, was ich nochmal anschließen will an die vorherige Diskussion, Hardware und Service verschmelzen immer mehr. Es ist einfach das Bestreben von Anbietern, uns in einen goldenen Käfig zu sperren. Also die ersten waren Apple, die das gemacht haben. Und ich empfehle auch immer, die Zugangsdaten für den Zugang auf die Webseite, wo meine eigenen Kontodaten gespeichert sind, wirklich gut aufzuheben, um da später auch nochmal draufgehen und vielleicht dann auch übers Internet noch Sachen löschen zu können. Und wir haben dort einen großen Unterschied zwischen dem iOS- und Android-Geräten, insbesondere zwischen billig und teuer. Also die teuren Android-Geräte werden im Regelfall 2 bis 3 Jahre lang auch noch mit neuen Betriebssystemversionen und ohnehin mit Sicherheitsupdates versorgt. Bei billigeren Geräten, und da reden wir bei der Preisklasse unter 500 Euro, das, was nicht wenig Geld ist, ne? Absolut gesehen ist das schon ein teures Gerät. Die werden eben nur sehr stiefmütterlich behandelt. Oftmals ist nach spätestens einem Jahr Schluss mit Sicherheitsupdates und es gibt auch keine neuen Betriebssystemversionen mehr. Und diese Geräte veralten, und wir haben eben die blöde Situation, dass die Hacker, die auf dem Computer immer wirksamer ausgesperrt werden, weil wir es eben gelernt haben, Schutzsoftware zu installieren und weil diese Schutzsoftware auch besser geworden ist, weil die Betriebssysteme auch ein Stück weit sicherer geworden sind, dass das auf die jetzt auf die Smartphones gehen, und das ist bei Android-Telefonen ganz besonders blöd. Das wird eine Bedrohung in den nächsten Jahren werden.
Also, dieses Problem mit den Updates, da muss man eben halt drauf achten, dass man da sicher gehen kann, dass man immer aktuelle Software-Updates bekommt. Wie kann man das denn sicherstellen? Das ist ja für einen Laien, Herr Ebelt, ein großes Problem, dann tatsächlich den Überblick zu behalten, was ist jetzt hier aktuell und was ist nicht aktuell. Gibt es dafür handfeste Tipps?
Ja, eigentlich schon. In der IT-Welt, PC und Notebooks, da sorgt ja Windows schon dafür, dass wir jeden Monat beglückt werden mit irgendwelchen Updates. Ich erlebe es öfter, dass dann auch mal der Rechner nicht mehr funktioniert nach dem Update. Ganz besonders blöd dann für bestimmte Leute, die dann dran arbeiten wollen. Auch bei Apple ist es so, dass es dort Updates automatisch gibt. Der Benutzer wird vielleicht auch noch gefragt, soll ich es jetzt ausführen? Bei Smartphones, die haben ähnliche Funktionalitäten. Ich brauche mich eigentlich nicht drum zu kümmern, aber es ist schön, wenn ich es doch noch manuell veranlassen kann.
Es gab ja auch mal Gerüchte, dass die Updates so gestaltet sind, dass dann ältere Geräte durch das Update in der Leistung geschwächt werden, also dass sie dann quasi rausfallen, Herr Kaimeier. Ist das eine Strategie, die man bemerken kann oder die man tatsächlich feststellen kann, dass durch Software-Updates Geräte noch künstlich veraltet werden?
Ja, da gab es einen Fall von Apple, dass bei älteren Geräten, die langsamer reagieren dann nach dem Update und das hat dann auch Apple eingestanden, dass sie dies machen und sie sagen dann, ja, aber das wäre gerechtfertigt, um die Akkus, die alten Akkus sozusagen zu schonen. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, das dann nachzuweisen, was ist jetzt richtig und falsch. Es gibt ja auch so Strafvorschriften. Frankreich hat das eingeführt, eine Strafbarkeit von geplanter Obsoleszenz. Also wer eine Art Betrug macht, um sich zu bereichern durch solche Schwachstellen in Produkten, da gibt es Gefängnisstrafen drauf. Das ist ein Thema, das finde ich auch interessant, aber letztendlich ist es so, bei uns ist solche Sachen, wo man es wirklich beweisen kann, diese Bereicherungsabsicht durch was einzubauen, wäre das bei uns auch als Betrug strafbar. In der Regel sind einfach die Beweisschwierigkeiten sehr schwierig und wir sehen eigentlich, es gibt andere Instrumente, um insgesamt die Produktdauer zu verlängern und nicht, dass man jetzt die Gefängnisstrafen hier mit draufsetzt. Es wäre eigentlich viel wichtiger, dass man sagt, erstens die Ersatzteilverfügbarkeit. Ja. Für jede Produkte muss 10 Jahre lang die Ersatzteile lieferbar sein. Die müssen auch schnell geliefert werden können. Dann gibt es die EU macht da auch Regulierung, die sie voranbringt, immer stärker im Rahmen von Ökodesign. Dann die verlängerten Gewährleistungsfristen wäre wichtig, damit von Anfang an alle Produkte designt werden, dass sie eben 1-2 Jahre länger halten. Und aber auch, dass es eben Verbandsklagerechte gibt, dass auch Verbraucherverbände und Umweltverbände in diesen Punkten vorangehen können, um auch die nachhaltigen Verbraucherrechte einklagen können, weil der Einzelne schafft es nicht.
Schnäppchen oder Risiko, PCs, Tablets oder Smartphones gebraucht kaufen, so lautet unser Thema heute. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber und mit mir im Studio sind Stefan Ebelt vom gemeinnützigen Verein Reuse e.V., Peter Knack von der Stiftung Warentest und Friedhelm Kaimeier vom Öko-Institut e.V. Ich hoffe, dass jetzt Herr Meyerholz in der Leitung ist und seine Frage stellen kann. Hallo.
Hallo, ja, mein Name ist Stefan Meyerholz und ich höre jetzt gerade Ihre Sendung hier, sitze hier am Küchentisch und also was ich dazu zu sagen habe, man kann auf alten Tablets, beziehungsweise man kann auf alten Laptops natürlich auch Linux installieren. Ich rufe hier aus Wilhelmshaven an und wir haben hier einen Linux-Club und bei mir hat sich mal eine junge Frau dann vorgestellt, die hatte konnte mit ihrem Rechner, also mit dem Laptop konnte nicht mehr mitarbeiten, weil ihr Mann, der war verstorben und der hatte das immer mit ihr gemacht sozusagen. Und der hat auch Linux benutzt, aber sie hatte dann noch Windows drauf gehabt. Und dann hatte irgendein Freund bei ihr Windows 10 drauf gemacht und dann lief gar nichts mehr. Und dann hatten wir ihr geholfen und dann haben wir ihr Linux installiert. Ich habe ihr Lubuntu installiert und jetzt läuft alles. Also alles läuft, sie kann surfen und kann alles mitmachen, sag ich jetzt mal so.
Der Herr Ebelt hat ja durch heftiges Kopfnicken sozusagen sie unterstützt, ihn sekundiert, ja. Mehr oder weniger. Herr Ebelt, es läuft ja darauf hinaus, die Aussage, so habe ich sie verstanden, dass man durch den Wechsel des Betriebssystems eventuell auch die Nutzbarkeit eines Gerätes verlängern kann, weil wenn das Betriebssystem besser auf das Gerät zugeschnitten ist, es dann vielleicht auch performanter ist.
Ja, das erleben wir immer wieder bei älteren Geräten. Normalerweise können ja unsere Business-Geräte 6, 7, 8 Jahre laufen. Dann werden sie vielleicht doch ein bisschen schwächer, weil die Betriebssysteme doch mehr verlangen. Und wir treffen aber auch jetzt noch auf Geräte, die eine schwächere CPU haben. Und in der Regel setzen wir dann Linux ein. Ist eigentlich egal, welche Variante, kann ich nur unterstützen, was der Hörer jetzt auch sagte. Wenn wir dann Linux einsetzen, Linux ist da sehr viel sparsamer mit der Maschine, mit den Ressourcen und dort kriegt man dann aber auch die Software mehr oder weniger umsonst. Open Source ist überall möglich. Linux ist Open Source, auch ein Office, was dem Microsoft Office gleichwertig ist, gibt es, LibreOffice oder andere Varianten. Und man kann dann auch mit dem E-Mail-Programm Thunderbird, also man hat alle Möglichkeiten, die man dann auch unter Windows hat. Allerdings, man muss sich ein bisschen umstellen. Wer jetzt sehr auf Windows setzt, der muss sich ein bisschen umgewöhnen.
Peter Knack, ist das vielleicht auch eine Option? Zum Beispiel, wenn man als Eltern entscheidet, jetzt sollte das Kind auch einen Computer haben, da sozusagen einzusteigen mit einem Gebrauchtgerät und Linux? Oder ist das Kind dann abgehängt, weil die Freunde alle Windows haben?
Also bei Jungs würde ich davon abraten, weil Linux ist eine ganz tolle Geschichte. Es schont ja auch den Geldbeutel, hilft älterer Technik zum Leben, aber Spiele gehen nicht. Also wenn man eine Tochter hat, dann könnte das vielleicht klappen, aber bei einem 14-Jährigen kann ich mir Linux nicht so richtig vorstellen, es sei denn, er ist schon mit dem CCC verbandelt und lernt das Hacken und da ist Linux natürlich dann genau das, was er braucht, weil das kann er dann meistern. Ne?
Das okay, ist dann also das scheidet dann aus wegen Computerspiele. Das klang eben auch mal in dem Beitrag an, dass die klare Aussage kam, die Computer, die wir verkaufen, sind für Spiele trotzdem geeignet. Was sind eigentlich die besonderen Merkmale, wenn man sicher gehen will, dass man darauf die modernsten Computerspiele spielen kann? Worauf muss man achten, Herr Ebel?
Naja, man muss natürlich die Schnelligkeit beachten. Wir haben ja schon erwähnt, dass es SSDs gibt. Das sind also keine Platten mehr, die sich drehen oder mechanisch funktionieren, sondern Speicherchips haben. Die gibt es jetzt auch schon in 1-2 Terabyte Größe. Dann müssen wir darauf achten, dass die CPU eben ihre Arbeit tut. Die muss aber entlastet werden durch eine, ja, sag mal, sehr fette Grafikkarte, die dann die Rechenarbeit übernimmt, was die Spiele ja ausmacht, um die ganzen Szenen darzustellen. Der Arbeitsspeicher des Rechners ist auch nicht ganz unwichtig. Da sollte man darauf achten, dass man für die Spiele dann mit 8 GB kommt man nicht so sehr weit. 16 sind besser und vielleicht noch ein Stückchen obendrauf. Dann kann man auch mit relativ normalen Rechnern, aber den einzelnen Komponenten ganz gute Spiele spielen.
Das ist ja jetzt keine exotische Anforderung, sondern eine Anforderung, die viele Leute stellen. Wie reagiert der Handel darauf? Gibt es Angebote gebrauchter IT, die darauf ausgerichtet sind?
Also wir verkaufen die gebrauchten IT-Geräte sowieso. Die Spiele müssen eigentlich nur auf die Grafikkarte achten. Also da kann man dann Geld ausgeben von 400. Das sollte man für Spiele vielleicht schon mal überlegen. Aber wesentlich höher auch noch, weil wenn die Auflösung noch größer ist, dann müssen die Grafikkarten noch mehr rechnen.
Also ich habe gelernt, dass man darüber reden muss und das formulieren muss, dass es genau für diesen Zweck bestimmt sein soll. Mein Kollege Thomas Meinert hat die ganze Zeit der Sendung über geachtet darauf, was zum Beispiel in Facebook diskutiert wird, welche E-Mails eingehen. Thomas Meinert, ich denke mir, dass einige Rückmeldungen gekommen sind.
Ja, und ganz spezielle Fragen wie die von Frau Krommelin. Sie sagt, wir haben jetzt viel gesprochen über Computer, Laptops, PCs, Handys, aber der Computer hat ja noch ein bisschen mehr, die Drucker zum Beispiel. Wie sieht es mit den Druckern aus? Kann man die gebraucht kaufen? Und wenn ja, muss man darauf achten, auf die Treiber. Aber auch, schreibt Frau Krommelin, mit den Patronen klappt das nicht immer so. Die werden, selbst wenn man Originalpatronen nimmt, dann manchmal nicht mehr erkannt und man kann mit dem Drucker gar nichts mehr anfangen.
Drucker ist ja sowieso so ein spezielles Thema mit gesicherten Patronen, wo die Händler immer, die Hersteller immer versucht haben, Fremdhersteller auszusperren. Wie sieht das aus, Herr Hebelt? Gibt es da ein ausreichendes Angebot, wo man zuverlässig dann die Drucker auch noch Jahre benutzen kann?
Also das ist ein Problem zwischen den Tintenstrahlern und den Laserdruckern. Tintenstrahler, die sind jetzt so günstig zu haben, die bestehen eigentlich nur noch aus Plastik und Tinte, kosten 35 Euro, die fassen wir als Händler gar nicht an. Auch wenn wir sie kriegen, der Kunde sagt, da ist irgendein Blatt verklemmt oder da stört eine Mechanik, ist was defekt, die fassen wir gar nicht an. Da müssten wir als Mechaniker viel mehr Arbeit reinstecken, was dann auch zu bezahlen ist. Da kostet der Drucker schon viel weniger. Wenn es um Lasergeräte geht, Da, ja, manche haben ja was gegen Lasergeräte, Toner, Staub und so weiter. Ist aber, glaube ich, die bessere Variante. Man kann ja auch etwas kleinere Geräte kaufen. Wie gesagt, da gibt es kleine Geräte, die nur schwarz drucken, die aber auch farbig drucken. Wenn es jetzt um die Kombination geht, drucken, scannen, kopieren, da kann man dann schon wieder sagen, wenn die Tintenstrahler etwas größer und etwas teurer sind, dann kann man diese wieder einsetzen. Ich denke da so an den Preis Richtung 150, 200 Euro. Mhm. Die Tinte, es gibt immer ein Problem mit der Tinte. Die Tintenpatronen haben Chips drauf, die manchmal dann versagen und wo man dann die Originalen einsetzen muss. Man kann diese Chips auch zurücksetzen, aber da haben wir immer Probleme und Anfragen mit den Kunden.
Mhm. Herr Kallmeyer, unter Umweltgesichtspunkten, aber unter dem Aspekt eben halt der Langlebigkeit, sind da Drucker ein besonders großes Problem?
Ist mir jetzt nicht bekannt, müsste ich meine Kollegen nachfragen. Es ist so, wir haben spezielle Produkte, die immer ein Problem darstellen. Es gibt also bei Bildschirmen im Recycling, die müssen einfach zurückgeführt werden am Ende, wenn sie verschrottet werden, oder Kühlschränke und so, die natürlich besonders umweltschädliche Gifte haben. Und insgesamt ist es so, dass eben wir ein sehr großes Problem haben, dass die Elektroprodukte insgesamt nicht zurückgegeben werden bei den Händlern und wir in Deutschland unsere Quoten für die Recycling nicht erfüllen.
Das heißt, die landen einfach in der Mülltonne?
Die landen in der Mülltonne, gerade bei Kleingeräten. Das Problem sind die Kleingeräte. Mhm. Bei Kühlschränken macht man dem dann doch, und die Kleingeräte haben ein sehr großes Problem. Die Leute schmeißen alle in gelben Sack. Da gehen sehr, sehr wichtige, seltene Rohstoffe verloren. Wir erfüllen, da sind oft auch Akkus drin, die sind auch schädlich. Das muss man alles aufbereiten. Wir haben dort Metalle drin, die sehr wertvoll sind, und wir schaffen es einfach nicht, die Quoten und die Recycling-Sachen zu erfüllen. Da wäre es wichtig, wenn viel mehr Verbraucher das zurückbringen in den Laden, wo sie es gekauft haben.
Dann bin ich ja erleichtert, dass ich es doch richtig mache. Erstmal horten und dann gehe ich zu einer qualifizierten Sammelstelle, von der ich sicher sein kann, dass das auch vernünftig verwertet wird. Thomas Meinert, noch Fragen?
Ja, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Martinson. Der würde ich dann vielleicht das Wort zuerst geben.
Ja,
bitte schön.
Gerne. Frau Martinson, aus Marburg rufen Sie uns an. Guten Tag.
Guten Morgen. Auch guten Morgen in die Runde. Ja, ich habe eine Frage zu gebrauchten Handys, würde mir gerne selber ein neues, aber ein gebrauchtes dann zulegen, und vorzugsweise ein iPhone. Sie haben ja schon über die Notebooks gesagt, dass Sie das sowas empfehlen würden. Was muss ich da vielleicht beachten, gab es ja schon einen Hörer, der hatte dann eher einen Reinfall erlebt, da vielleicht dann gut dabei wegzukommen.
Ja, wer von Ihnen kann darauf antworten? Was sind die wichtigsten Tipps beim Kauf eines Smartphones gebraucht?
Ja, erstmal
die Sichtprüfung, ist das Display in Ordnung? Sonstige Dellen und Kratzer, das ist dann wirklich eine Geschmacksfrage. Da kann man, glaube ich, gut mit leben, aber das Display sollte schon funktionieren. Das ist nun mal das Glanzstück des Smartphones. Dann, wie gut der Akku ist, das lässt sich auslesen. Der sollte also auf jeden Fall über 80% Kapazität noch haben. Da gibt es zu jedem einzelnen Telefon dann auch den Weg, wie man das über die Einstellungen sich rausguckt. Und wenn ich so gucke, ich gebe meine Geräte auch bei den großen Wiederverwertern, Rebuy, Flip4New, As Good As New und so eine Anbieter, die man im Internet ja schnell findet, ab. Und die haben auch ein Bewertungssystem, wenn ich mein Gerät abgebe, wie viel Schäden, wie viel Akku ist alles dabei. Da kann man relativ sicher sein, ein vernünftiges Gerät auch wieder rauszukriegen. Und bei denen habe ich bisher auch ganz gut verkauft. Als Verkäufer fühlte ich mich fair behandelt. Und wenn ich die Preise gucke, die ich als Käufer hinlegen muss, die fand ich auch okay.
Ich habe gesehen, bei vielen Händlern gibt es mehr oder weniger 3 Qualitätsstufen von gebrauchten Geräten. Also die werden mit 1, 2, 3 angegeben, aber da sind Unterschiede. Herr Ebelt, können Sie ein bisschen was dazu sagen, was so die Kriterien sind, wie man die Geräte in ihrem Zustand beschreibt und unterscheidet?
Naja, wir haben eigentlich bei den Geräten zuerst mal den Unterschied Business- und Consumer-Geräte, also die hochwertigen und die nicht so ganz hochwertigen. Und dann machen die Aufarbeiter noch Unterschiede. Gibt es Kratzer, dann ist es Klasse-B-Gerät, oder Klasse-B-Geräte sind auch Geräte, die irgendwelche einfachen Funktionsbeeinträchtigungen haben, die aber die Hauptfunktion nicht beeinträchtigen. Wenn man jetzt also das Notebook aufmacht und das Display, die Klappe ist ein wenig lose, dann ist es schon ein B-Gerät, aber man kann es noch benutzen. Möglicherweise kann ein Fachhändler dann auch die Schraube wieder festziehen oder da was reparieren. Man sollte also schon mal mit dem Fachhändler reden. Wenn ich auch ein Smartphone dann kaufen will, sollte man zu solch einem Händler gehen. Bei eBay würde ich es wahrscheinlich nicht bestellen, aber bei denen, wir kaufen es und so, die kaufen nicht nur die Geräte an, die arbeiten manche Geräte auch auf und verkaufen sie dann wieder. Mhm. Das ist also der Weg, den wir eigentlich gehen sollten und nicht in die Entsorgung.
Also ich habe gelernt, beim Akku, da muss man sich mal vorher wahrscheinlich im Internet informieren, wie man genau die Langzeitkapazität eines Akkus überprüfen kann. Da gibt es bei iPhones Einstellungen, hat Peter Knaak eben erzählt. Wenn es aber darum geht, ob das Gerät noch optisch und physikalisch im guten Zustand ist, dann würde das ja eigentlich einen Kauf in einem Online-Shop ausschließen, weil ich kann es mir nicht angucken. Oder kann ich es mir angucken, wenn ich es geschickt kriege und dann wieder zurückschicken? Wie ist das mit den Retourrechten?
Also bei den großen Anbietern, über die wir jetzt hier auch geredet haben, habe ich genau diese Möglichkeit. Genauso wie ich dort als Verkäufer im Übrigen auch die Möglichkeit habe, wenn die sagen, nee, so wie wir das jetzt sehen, ist es schlechter, als du es angegeben hast. Wir würden dir auch nur weniger zahlen, kann ich auch sagen, dann schickt mir das wieder zurück. Wofür ich nochmal plädieren will, ist ganz einfach eine Sache, die mit der deutschen Sprache zusammenhängt, nämlich der Unterschied zwischen preiswert und billig. Es gibt viele billige Geräte und ich höre dann immer Leute sagen, oh, das ist aber preiswert, und das ist es eben nicht, weil es zu schnell ausfällt, weil es sich nicht mehr über Jahre hält, sondern dann eben verschrottet werden muss, dann ist es einfach nur noch billig. Und ich muss auch in Kauf nehmen, dass ich bei einem Gebrauchtgerät vielleicht ganz ordentlich Geld ausgebe, nur weiß ich dann, ich habe eins, das noch ein paar Jahre läuft. Mhm. Das ist der Unterschied.
Zum zeitlichen Abstand, also wann das alte oder das gebrauchte Gerät herausgekommen ist als Neumodell, worauf sollte man da achten? Wie viele Jahre sind tolerierbar oder gibt es eine Grenze bei Smartphones, wo Sie sagen würden, naja, Geräte, die älter sind als 3 Jahre, würde ich nicht mehr kaufen? Gibt es da irgendwie eine Faustformel, Herr Ebelt?
Also natürlich sollte man nicht die uralten Geräte kaufen. Es sollte schon die möglichst neue Software drauf laufen. Es kommt dann auch darauf an, was will man selber mit dem Gerät machen. Will man jetzt alle Funktionalitäten benutzen, dann muss es schon ein relativ neues Gerät sein. Wenn ich aber nur telefonieren will, dann reicht auch ein 3-4 Jahre altes. Kommt ein bisschen auf die eigene...
Die Frau Martinson hatte ja ganz konkret gesagt, dass sie ein iPhone kaufen will. Würden Sie empfehlen, Herr Knaak, dass auf jeden Fall das neueste iOS, also die neueste Version des Betriebssystems, drauf laufen sollte?
Das ist nicht zwingend notwendig, weil es Sicherheitsupdates auch immer noch gibt. Also bei einem Android-Telefon halte ich 3 Jahre schon für sträflich alt. Bei einem iPhone ist mit 3 Jahren auch immer noch eine mehrjährige Nutzungsdauer auch mit sicherem Gebrauch zu machen. Wenn ich mich dann trotzdem für ein älteres Android-Gerät entscheide, dann muss ich einfach selber sehr aufpassen, wie viel Sicherheit, wie viel Unsicherheit bringe ich rein. Im Zweifel auch sogar eine Schutzsoftware aufspielen, die im Jahr vielleicht 30 Euro kostet. So in der Größenordnung liegt das, glaube ich. Und natürlich auf gar keinen Fall irgendwelche Anwendungen installieren, die nicht über den Play Store kommen, sondern wild aus dem Internet runtergeladen werden. Und dann kann ich zumindest ein bisschen die Nachteile, dass ich keine Sicherheitsupdates mehr eingespielt kriege, kompensieren durch mein eigenes bewusstes Handeln.
Thomas Meinert, noch Fragen?
Ja, viele, viele. Rodger Volkmann schreibt, ich kaufe für die Familie immer Computer aus Outlets oder bei Spezialanbietern. Die sind dann nach dem Ablauf der Leasingrate, oft sind es nämlich Leasingverträge, die dann angeboten werden, sehr, sehr billig. Und vor allen Dingen, schreibt Herr Volkmann, bekomme ich dort auch Modelle aus dem professionellen Bereich, die ich sonst als Privatmann gar nicht so oder nur sehr, sehr teuer kaufen kann.
Also Leasing. Allgemeine Zustimmung, man kauft dann eben halt, kauft die Geräte und liest nicht weiter, sondern man kauft sie dann. Herr Ebelt, ist es denn auch so, dass man da als Privatmann vielleicht auch auf die Suche gehen kann nach ganz speziellen Geräten? Trifft man wirklich dann ganz spezielle Fähigkeiten an oder zum Beispiel bei Zusatzgeräten echte Exoten wie zum Beispiel ein Plotter und kann man sie sich dann tatsächlich auch leisten?
Ja, solche Exoten kommen auch vor. Meistens geht das ja über die Großhändler und als Endverbraucher kommen sie an die Geräte nicht ran. Die Großhändler räumen natürlich die Firmen aus, sage ich mal sogar salopp. Und die müssen dann natürlich auch mal spezielle Geräte mitnehmen. Plotter oder sowas, sollte man das heute noch brauchen. Ja, fragen Sie dann unsere Fachhändler. Wir fragen dann die Großhändler, gibt es sowas? Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann finden wir sowas auch. Die Geräte, die man jetzt so mehr oder weniger bei PCs kaufen kann, ja, wir haben ja eigentlich immer nur die Möglichkeit gehabt, von Intel die möglichen CPUs zu kaufen, also Core to Duo oder i357. Vermehrt kommen jetzt aber auch Computer, die Serverchips drin haben, also Xeons. Und die sind sehr viel mächtiger, sie haben sehr viel mehr Kerne, sie haben meistens auch ein bisschen mehr Power, Gigahertz. Und die sind dann in PCs verbaut, die sie sonst nicht kriegen auf dem Consumermarkt.
Was viele Leute zum Beispiel auch gerne mögen, sind lüfterlose PCs, also Geräte, die extrem leise sind. Ist so etwas auch, was bei Ihnen dann also im Gebrauchtmarkt üblich ist, was man sonst so nicht so einfach bekommt?
Stimmt, das ist eine Klasse, die eigentlich in dem normalen Consumermarkt im Moment noch nicht auftritt. Aber bei den großen Firmen, weil die schon erkannt haben, also wir wollen da gar keine großen PCs mehr und die große Rechenarbeit macht bei uns der Server, also brauchen wir nur kleinere Geräte, die dann die Kommunikation übernehmen. Die Geräte kommen jetzt auch bei uns an. Die gibt's auch neu gelegentlich, das wird immer mehr. Und ja, da sind dann auch in 10 mal 10 mal 5 cm großer Schachtel PC-Leistungsfähigkeiten drin.
Thomas Meinhardt.
Nobelmodelle für Fotografik. Das sind Monitore mit gemeint. Der Hinweis von Martin Kempe. Auch die gibt es oft zum Schnäppchenpreis, weil die professionellen Anwender dann doch größere Geräte kaufen. Also das auch noch eine Ergänzung zu den Leasing-Rückläufern. Von Leuten ein Smartphone kaufen, die das bei eBay anbieten. Viele bieten es an nach 2 Jahren, weil sie dann beim Provider, bei ihrer Telefonfirma ein neues bekommen, wieder ein subventioniertes und dann das alte verkaufen. Da kann man gute Sachen kaufen, aber es gibt auch viele schwarze Schafe im Netz. Gibt es dann einen Tipp, wie man die erkennt? Bei eBay vielleicht die Bewertungen? Fragezeichen.
Also mit Bewertungen haben wir ja so unsere Erfahrungen gemacht. Da haben wir auch dieses Jahr drüber geschrieben. Ich würde auf diese Bewertungen nicht sehr viel geben. Ich lese mir selber immer nur die Negativen durch, weil die Gefakten natürlich kein Negatives enthalten. Und wenn was Negatives steht, ist wahrscheinlich keine gefakte Bewertung. Aber das ist etwas, worauf ich mich nicht verlassen kann. Von privat kaufe ich tatsächlich etliches und verkaufe über eBay Kleinanzeigen regional. Das ist dann genau die Situation, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich weiß, wo der Verkäufer oder der Käufer wohnt, der weiß, wo ich wohne. Ich gucke ihm in die Augen oder ihr, wie auch immer. Und dann habe ich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Online tue ich mich da sehr schwer. Es gibt einfach keine Sicherheit.
Viele Akkus sind fest verbaut und auch andere Bauteile, sagt Herr Weber aus Gießen. Bei Laptops zum Beispiel kann man da grundsätzlich den Arbeitsspeicher, den alten kleinen rausnehmen, einen neuen reintun. Wie sieht es aus mit fest verbauten Akkus bei Handys? Also fest verbaute Bauteile, wie erkenne ich die?
Die erkennt man meistens, wenn die Geräte sehr flach sind, ganz einfach gesagt. Weil wenn die Geräte sehr flach sind, dann müssen auch die Akkus angepasst und flach sein. Früher hatten wir ja Zellen, fast ganz normale AAA-Zellen in Akkus drin. Heute werden Lithium-Ionen-Akkus verwendet und die werden schichtweise aufgebaut und an dem Smartphone angepasst. Möglicherweise sind es auch so 2-3 Abteilungen des Akkus. Meistens sind sie eingeklebt, meistens sind die Handys dann auch zugeklebt. Wenn wir also schon das Handy aufkriegen, dann kriegen wir wahrscheinlich auch den Klebstoff ab, wo der Akku mit fest ist. Es gibt spezielle Geräte dafür, einige Kollegen können sowas und dann kann man auch so einen Akku austauschen, weil der Kleber ist lösbar.
Aber das ist auf jeden Fall ein Problem, das eben halt tatsächlich vor allen Dingen bei Smartphones und Tablets eben halt tatsächlich immer weniger Teile auszutauschen sind und deswegen
also Schrauben da kennt man da nicht mehr,
drauf geachtet wird. Thomas Meinert.
Ja, wie schaut es aus mit Apple-Computern? Da kann man da auch Linux aufspielen? Also ältere Mac-Geräte?
Peter Knack weiß da vielleicht eine Antwort drauf, aber jetzt muss er gerade nachdenken.
Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Also zumindest nicht als erstes Betriebssystem. Ich kann natürlich auf einem Mac eine Virtualisierungssoftware raufbringen, die es mir erlaubt, ein anderes oder mehrere andere Betriebssysteme zu fahren. Aber das Standardbetriebssystem, das macOS, wird immer drauf bleiben. Und dann bin ich eben immer auf so eine Virtualisierungssoftware angewiesen und dann könnte ich auch natürlich in Linux laufen lassen, ganz klar.
Aber das bringt mich zur Frage, ob der Gebraucht-PC-Markt nur ein Markt ist für eben mal diese Standard-Windows-Computer oder eben gibt es dort auch Macintosh-Computer, Apple-Computer zu kaufen gebraucht?
Die gibt es auch, ja. Da kommen immer wieder Geräte an. Die sind natürlich selten, weil wer einen Mac hat, behält ihn in der Regel auch, selbst wenn er ein bisschen älter ist oder wenn er 10 Jahre alt ist. Man findet immer noch eine Aufgabe für ihn. Wir kommen also nicht so häufig, also das ist, Verhältnis ist gar nicht ausdrückbar. Gibt es auch.
Das war der Marktplatz. Heute rund um den Kauf von gebrauchter IT und Unterhaltungselektronik und Rede und Antwort standen Ihnen heute in Berlin Stefan Ebelt vom gemeinnützigen Verein Reuse e.V., Peter Knack von der Stiftung Warentest Berlin und Friedhelm Keimeier vom Öko-Institut e.V. Für Ihr Interesse dankt Ihnen Manfred Kläuber.